Opfer rechter Gewalt. Eine Ausstellung der Opferperspektive. Auf diesem Audioguide hören Sie Stimmen und Informationen zu rechter Gewalt in der Bundesrepublik und zu drei ausgewählten Mordfällen.
In Rostock werfen die Randalierer vor dem Asylbewerberheim wieder mit Molotow-Cocktails. Die Polizei antwortet mit Tränengas und Wasserwerfern. Aus dem Asylbewerberheim schlagen Flammen.
Im Moment brennen vier Wohnungen in diesem heute Nachmittag geräumten Asylbewerberheim. Die Polizei, die gegen 20 Uhr mit Gewalt und Wasserwerfern und Schlagstöcken und Tränengas gegen die Randalierer vorging, hat sich inzwischen völlig zurückgezogen.
Um 21.51 Uhr erreicht die Feuerwehr den Einsatzort, doch ohne Polizeischutz kann sie nicht löschen. Die Brandstifter dringen in erste Wohnungen ein.
Wir sehen nur auf einer etwa 300 Meter entfernten Eisenbahnbrücke Bereitschaftspolizisten, die aber dort nur stehen und zusehen, wie aus den Krawallmachern und Randalierern Brandstifter geworden sind. Das Haus ist inzwischen, die Tür ist eingebrochen, es sind Demonstranten in das Haus eingedrungen und haben Wohnungen angezündet. Die Feuerwehr ist weit und breit nicht zu sehen und wie gesagt, von der Polizei fehlt jede Spur. Die Vorgänge hier werden begleitet von gelegentlichen Sprechchören, Deutschland den Deutschen und Ausländer raus. Und eben brach eine besonders komische Gruppe sogar in das Lied O Tannenbaum, O Tannenbaum aus, eine wirklich ekelhafte Veranstaltung.
Ich erkläre es Ihnen ganz in Ruhe. Mecklenburger Allee 19, das Wohnheim der Vietnamesen. Dort sind 150 Menschen drin, 150 Vietnamesen. Die Polizei hat sich zurückgezogen. Die Chaoten haben unten das Haus angesteckt. Die Gase kommen schon hoch und sie kämpfen sich Stockwerk für Stockwerk hoch. Ich habe vor einer Dreiviertelstunde die Polizeiinspektion Lüttenklein informiert. Tut sich nichts. Hier muss sofort Feuer und ganz viel Polizei.
Rostock-Lichtenhagen im August 1992. Über mehrere Tage greifen Rechtsextremisten ein Asylbewerberheim an, unterstützt von Teilen der Rostocker Bevölkerung, die gröhlend applaudieren und mitmischen. Die rassistischen Gewaltattacken eskalieren in der Nacht des 24. August 1992, als die Rechten gemeinsam mit Anwohnern das angrenzende Haus mit Molotow-Cocktails in Brand setzen und mit Baseballschlägern bewaffnet stürmen. Im Haus befinden sich vietnamesische Familien und ein Fernsehteam, insgesamt über 150 Personen, die in Todesangst aufs Dach flüchten, da die Notausgänge von den deutschen Nachbarn verrammelt wurden. Polizei und Feuerwehr ziehen sich aufgrund der Übermacht des rassistischen Pöbels zurück. Erst in der folgenden Nacht finden die pogromartigen Ausschreitungen durch einen massiven Polizeieinsatz ein Ende. Wie durch ein Wunder kam in Rostock-Lichtenhagen kein Mensch zu Tode. Tagelang bestimmt die Berichterstattung über den Ausbruch rechtsextremer und rassistischer Gewalt die bundesdeutschen und internationalen Medien. Schockiert nimmt die Öffentlichkeit wahr, dass rechtes Gedankengut in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und rechte Gewalttaten in ungekannter Vehemenz mitgetragen und unterstützt werden. Rostock-Lichtenhagen steht für eine dramatische Zunahme rechtsextremer, rassistischer Angriffe und Brandanschläge gegen Ausländer und Asylbewerber, die nach der Wiedervereinigung einsetzte. Der bisher letzte große Brandanschlag in der Bundesrepublik im Jahr 1996 richtete sich gegen ein Asylbewerberheim in Lübeck, wo überwiegend Familien aus afrikanischen Ländern untergebracht waren. 10 Asylbewerber, darunter Frauen und Kinder, kamen bei dem Brandanschlag ums Leben. Die Angriffe gegen Menschen, die im Weltbild der Rechtsextremisten als minderwertig gelten oder die den Mut haben, sich Rechten entgegenzustellen, gehen weiter. Die Ausstellung Opfer rechter Gewalt dokumentiert diese grausame Realität in der Bundesrepublik, die bis heute fortbesteht. Sie liefert eine Chronik der Todesopfer rechter Gewalt, die kurz nach der Wiedervereinigung im Jahre 1990 beginnt und bis zum Ende des Jahres 2005 reicht. Wir sprechen in dieser Ausstellung also nicht von rechten Pöbeleien und Schlägereien, sondern von 136 Menschen, die durch rechte Gewalt ums Leben kamen. Einige Schicksale bewegten die Öffentlichkeit, viele wurden kaum zur Kenntnis genommen, vergessen sind die meisten. In ihrer Gesamtheit dokumentiert die Ausstellung das erschreckende Ausmaß rechter Gewalt in der Bundesrepublik und stellt sich gegen die alltägliche Tendenz in unserer Gesellschaft, die Gefahr von rechts zu verdrängen. Zudem erinnert die Ausstellung an diejenigen, die der Herrenmenschenideologie zum Opfer fielen. Jede der Ausstellungsfahnen steht für ein Menschenleben. Die Wanderausstellung »Opfer rechter Gewalt« wurde von der Grafikerin Rebecca Forner konzipiert und gestaltet. In Zusammenarbeit mit dem Verein Opferperspektive, der in Potsdam ansässig ist, konnte die Ausstellung realisiert werden. Seit 2004 wandert sie durch die gesamte Bundesrepublik.
Der Journalist Frank Jansen recherchierte im Jahr 2000 mit einigen Kolleginnen und Kollegen, wie viele Menschen aufgrund von rechter Gewalt in Deutschland seit der Wiedervereinigung umgekommen waren. Entstanden ist eine Chronik von 93 Todesopfern, die im gleichen Jahr in den beiden Tageszeitungen Tagesspiegel und Frankfurter Rundschau veröffentlicht wurde und für großes Aufsehen sorgte. Die Ausstellung »Opfer rechter Gewalt« basiert auf der Chronik, die von Frank Jansen und anderen Journalistinnen und Journalisten zusammengestellt wurde. Frank Jansen zur Entstehung der Chronik?
Also die Idee entstand aufgrund der vielen rechtsextremistischen Gewalttaten in Deutschland, vor allen Dingen seit der Einheit, mit Schwerpunkt in Ostdeutschland. Und es ist nicht nur mir, sondern auch anderen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigen, aufgefallen, dass die Statistiken, die die Polizei, also die Landeskriminalämter und dann gesammelt das Bundeskriminalamt bisher dazu veröffentlicht hatten, eigentlich nicht der Realität entsprechen können. Also dass sie viel zu niedrig waren. Und wir haben dann gemeinsam recherchiert. Also jeder hat ein paar Fälle übernommen. Ich habe zum Teil auf eigene Fälle zurückgegriffen, die ich schon bearbeitet hatte für den Tagesspiegel. Und wir sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass die Zahl der Todesopfer rechter Gewalt in der Bundesrepublik seit der Wiedervereinigung deutlich höher ist als das, was die Polizei bislang mitgeteilt hatte. Das Ergebnis war, wir kamen im September 2000, als wir die Chronik veröffentlicht haben, also die erste, unsere erste eigene Statistik dazu, auf 93 Todesopfer. Die offizielle Zahl lag bei 25. Das ist eine enorme Diskrepanz. Erstaunlich war, dass noch an dem Tag, bevor das gedruckt wurde, sich bereits das Innenministerium, das Bundesinnenministerium zu Wort meldete und sagte, also es gäbe wahrscheinlich in den Statistiken der Polizei Defizite.
Dabei waren noch nicht einmal alle Mordfälle, bei denen ein rechtsradikaler Hintergrund nahe lag, in die Chronik aufgenommen worden.
Wir haben eine ganze Reihe Fälle außen vor gelassen, weil wir den Eindruck hatten, es lässt sich nicht hundertprozentig aus unserer Sicht darlegen, dass das eine rechtsextremistische Motivation war, auch wenn wir die starke Vermutung hatten. Aber wir haben dann lieber darauf verzichtet und gesagt, wir machen lieber die Liste ein bisschen kleiner, dafür aber weniger angreifbar und erzielen damit auch eine größere Wirkung in der Öffentlichkeit, als dass wir sozusagen versuchen, alles in einen Topf zu packen, selbst dann, wenn es uns nicht hundertprozentig plausibel erschien.
Schon bei den Recherchen stießen die Journalisten und Journalistinnen auf erhebliche Probleme.
Vor der Chronik, schon bei den Recherchen zu rechtsextremistischen Gewalttaten überhaupt, bin ich beispielsweise selber immer wieder auf die Schwierigkeit gestoßen, dass Polizei oder auch Justiz Auskünfte verweigert hat oder auch teilweise behauptet wurde, dass das, was ich recherchiert hatte, nicht stimmt. Und eine weitere Schwierigkeit war natürlich, insbesondere wenn man sich das in das Milieu der Täter begibt, da also verwertbare Auskünfte zu bekommen und obendrein zu vermeiden, auch noch selber irgendwie Opfer eines gewaltsamen Angriffs zu werden. Schwierig war bei den Recherchen und ist bis heute auch, wenn man also zu versuchen, bei den ganz normalen Leuten ringsrum, also das sind mal die Passanten, Nachbarn etc., die so eine Tat oder zumindest die Begleitumstände der Tat mitbekommen haben. Also schwierig ist es da, auch einigermaßen wahrheitsgetreue Antworten zu bekommen. Viele Leute haben Angst, viele Leute verdrängen, gucken weg. Viele geben auch dem Opfer die Schuld. Das ist auch ein sozusagen sehr bedrückendes Erlebnis bei den Recherchen, dass man häufig erlebt, dass, wie gesagt, dieses ganz normale Umfeld sagt, naja, was hatte der Neger hier auf der Straße zu suchen, ist er selber schuld, wenn er dann überfallen wird. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist bei den Recherchen hinterher eigentlich mehr rausgekommen, als ich am Anfang erwartet hatte.
Frank Jansen zu den Reaktionen auf die Chronik.
Die Chronik, die Tagesspiegel und Frankfurter Rundschau veröffentlicht haben, hat mit dazu beigetragen, den Prozess des Umdenkens im Bundesinnenministerium und auch in anderen Länderinnenministerien zu beschleunigen. Prozess Umdenkens bezüglich der bis dahin angewandten Kriterien zur Erfassung rechtsextremistischer Gewalttaten. Diese Kriterien waren, das sagten auch viele Experten in den Innenministerien, eindeutig zu eng gefasst. Das war so, es wurde eine rechtsextremistische Gewalttat nur dann auch als eine rechtsextremistische erfasst, wenn laut Definition damit der Staat sozusagen erschüttert werden sollte. Also wenn der Staat, wenn es sich als einen Angriff auf den Staat und auf die Demokratie insgesamt darstellte. Und dieser Ansatz war natürlich viel zu hoch. Wenn ein rechtsextremer Skinhead im Suff einen Obdachlosen zusammenschlägt, lässt sich da nur schwer einen Angriff auf die ganze Bundesrepublik daraus ableiten. Und es wurde dann eben von vielen Experten in den Innenministerien diskutiert, diese Kriterien präziser zu fassen. Und als dann Tagesspiegel und Frankfurter Rundschau mit ihrer Chronik kamen, fühlten sich viele dieser, sagen wir mal, kritischen Geister in den Ministerien bestätigt. Das Resultat dieser relativ langen Diskussion war, dass ab 2001 und dann in vollem Umfang ab 2002 ein neues Definitionssystem eingeführt wurde, das sogenannte PMK, also politisch motivierte Kriminalität, aufgeteilt rechts, links und Ausländer. Und in dieser PMK rechts, in dieser Kategorie, werden nun also auch Gewalttaten als rechts oder rechtsextrem erfasst, selbst wenn also sich nicht abzeichnet, dass gleich die Bundesrepublik in ihren Grundfesten bedroht ist. Ich muss aber betonen, optimal ist es nach wie vor nicht, weil ich also weiterhin den Eindruck habe, dass die Polizei nicht alles an rechtsextremistischer Gewaltkriminalität erfasst, was tatsächlich passiert.
Frank Jansens Einschätzung zum aktuellen Ausmaß rechter Gewalt?
Also ich habe den Eindruck, dass sich leider Gottes nichts wesentlich zum Positiven geändert hat. Also gut, wir haben jetzt nicht mehr wie Anfang der 90er Jahre diese massenhaften Ausschreitungen gegen Asylbewerberheime. Das gibt es nicht mehr. Aber wir haben nach wie vor also eine Vielzahl schwerer und schwerster Gewalttaten, auch mit Todesfolge, begangen von jungen Rechtsextremisten. Und es wachsen immer wieder neue Täter nach, die also schwere Fälle von Körperverletzung begehen, die Migranten angreifen, Obdachlose angreifen, Linke angreifen. Also rechtsextreme Gewalt ist leider Gottes nach wie vor ein großes Problem, das die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft nicht eingedämmt bekommt, die Polizei auch nicht. Wobei ich allerdings sagen muss, wenn es diese vielfältigen zivilgesellschaftlichen Initiativen und zum Teil auch die harte Repression von Polizei und Justiz nicht gäbe, dann wäre das Problem wahrscheinlich sogar noch deutlich höher, noch deutlich größer als heute.